Verehrte liebe Geschwister, an einem Tag, an dem wir so viel Schneefall erleben, sind wir darauf angewiesen, dass unser lebendiger Gott das wahr macht, gleich wie der Schnee vom Himmel fällt und kehrt nicht wieder dorthin zurück. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht wieder leer zurückkommen. Dass wir heute Abend etwas mitnehmen von dem, was uns Jesus selber wichtig machen will und was er mir auch über den Tagen der Vorbereitung wichtig gemacht hat. Ich darf Sie bitten, dass Sie aufschlagen in Ihren Bibeln oder Neuen Testamenten 2. Korinther 8. 2. Korinther 8, der Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das Thema der Armut Jesu hat viele der Weihnachtslieder bestimmt. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm. Schon bei den böhmischen Brüdern. Er hat die arme Gestalt angenommen. Bei Martin Luther. Immer wieder der arme Jesus. Wir kennen das, dass das bei jedem rechten Krippenspiel zum Christfest ausgewählt wird, die Armut. Wie die Mutter Maria schon abgewiesen wird in Bethlehem, der arme Jesus, für den es keinen Platz hat auf dieser Erde. Soll damit unser Mitleid geweckt werden, mit dem armen, armen Jesus? Nein, sagt der Apostel Paulus, ihr sollt doch reich werden. Ihr wartet nicht, dass ihr Mitleid empfindet mit dem Josef und der Maria und dem Jesuskind, dass man eine Krippe legen musste, sondern ihr sollt durch die Armut des Herrn Jesus reich werden. Das ist ein ungewöhnliches Thema, weil normalerweise zur ganzen Religiosität gehört, dass wir uns bereichern lassen durch den Reichtum der Gottheit. Hat mich so bewegt vor langen Jahrzehnten, als ich das erste Mal in Indien sein durfte, die vielen Ganesha-Götzenbilder. Das ist ein Gott mit einem aufgebläht dicken Bauch, mit einem Elefantenrüssel, der Gott des Reichtums, des Wohlstandes. In dem halbfertigen Hotel, in dem wir 1961 wohnen durften, gab es einen Hinterhof. Da ist jeden Morgen ein kleines Schulbüblein gekommen, bevor es zur Schule gegangen ist und hat so seine Blüten vor dem Ganesha niedergelegt. Da sage ich, bitte, ich möchte doch meinem Leben auch reich werden. Gib mir Gesundheit, gib mir Bewahrung. Durch den Reichtum der Gottheit, lieber Gott, du hast doch das Wissen, gib mir auch ein bisschen Verstand, zeige mir den Weg. Treuer Gott, du bist reich an Erbarmen, schenk mir dein Erbarmen. Durch den Reichtum der Gottheit reich werden. Der Apostel Paulus hat dem einen Riegel vorschieben wollen. Er hat im Philipperbrief erschreckend gesagt, sie sind Feinde des Kreuzes Jesu. Feinde, denen ihr Bauch ihr Gott ist. Wenn ich an das Wort komme, dann erschrecke ich immer. Ist mein Leben mit Jesus auch davon geprägt, Herr, hilf, dass ich den Führerschein hinkriege, hilf mir durchs Abitur. Hilf, dass ich das Examen bestehe. Hilf mir, dass ich die rechte Frau finde. Lass meine Frau bei der Geburt durchkommen. Schenk uns ein gesundes Kind. Mein Leben, mein Gebetsleben ist erfüllt von dem, dass ich durch den Reichtum meines Herrn Jesus reich werden will. Und der Paulus sagt, dass ihr durch die Armut des Herrn Jesus reich werdet. Ist das bloß eine kühne Formulierung? Im Griechischen hat man dafür, für diese Zusammenstellung von Begriffen, die eigentlich gar nicht zueinander gehören, den Begriff Oxymoron. Wenn der Heinz Rühmann so oft, haben Sie mal den Heinz Rühmann-Film gesehen? Oder darf man das hier nicht erwähnen? Entschuldigung. Also, wenn der Heinz Rühmann pflegte zu sagen, wenn er in eine fremde Wohnung kam, hübsch, hässlich habt ihr es hier. Das ist ein Oxymoron, gell? Oder wenn man von einem alten Knaben spricht, der heutige Referent ist ein alter Knabe. Oder er ist wahnsinnig klug. Wenn zwei Begriffe zusammengestellt werden, ist seit dem Altertum eine Kunstfertigkeit, die Menschen dazu bringen will, dass sie aufmerken. Hat der Apostel Paulus hier auch ein Kunststückchen machen wollen, dass ihr durch seine Armut reich werdet? Nein, er wollte deutlich machen, dass unser Herr Jesus die größten Gegensätze umspannt. Der ewige Sohn Gottes, der ein kleines Kind wird. Der ewig weise Sohn Gottes, der so schlicht und einfach wie mit den Seligpreisungen der Bergpredigt ganz einfach das Wichtigste sagt. Wir würden es uns oft von den Auslegern der Bibel wünschen und erhoffen, dass sie es auch so schlicht und einfach sagen können. Denken Sie beim Apostel Paulus, war ihm immer wichtig, wenn er die Gnade unseres Herrn Jesus darstellt. Und hier geht es ja auch. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus. Am Anfang des Galaterbriefs heißt es, die Gnade des Herrn Jesus besteht er darin, dass er sich selbst dahingegeben hat, damit er uns errettete. Er hat sich selbst aufgeopfert, damit es für uns Rettung gibt. Zwei Begriffe, die zusammengehören. Beim Apostel Paulus, wenn wir mal drauf achten, ist das, was er zu sagen hat, durchflochten von diesem Geheimnis. Unser Herr Jesus bringt die größten Gegensätze zusammen. Das ist unser Trost bis in die Ewigkeit hinein. Dass er mich, armen Sünder, dem so viel daneben gegangen ist im Leben, der so viel Wunden geschlagen hat, der so viel Vergesslichkeit hatte, Undankbarkeit, dass er mich in den Himmel bringen will, der ich eigentlich tausendmal mehr die Hölle verdient habe. Große Trost, dass Jesus die großen Gegensätze zusammenklammert. Denken Sie mal dran, ich darf gerade aus dem Korintherbrief, in dem wir jetzt sind, lesen, 2. Korinther 6. Als die Verführer, und doch wahrhaftig, wir gelten in der Welt als die Verführer und sind doch von der Wahrheit erfüllt, als die Unbekannten, weiß nicht, was das für Leute da sind, die Unbekannten und doch bekannt beim ewigen Gott. Als die Sterbenden, und siehe, wir leben, als die Traurigen und doch allezeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, die nichts haben und doch alles haben. Merken Sie die ganze Aufzählung, den Katalog. Der Paulus sagt, Mensch, begreift unser Herr Jesus, bringt die größten Gegensätze zusammen, das, was in unserer Welt auseinanderklaffen muss, Was in der menschlichen Logik auseinanderklafft, bringt der Herr Jesus zusammen. Im 2. Korinther 8, im gleichen Kapitel, den wir sind, gelesen haben, 2. Korinther 4, wir sind, 2. Korinther 4, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Kann es Ihnen aus dem eigenen Leben bezeugen, schwere Krankheit, kann es einem unendlich bange sein, rein kreativ, körperlich, aber nicht verzagen, denn Jesus ist auch da. Wir leiden Verfolgung, aber werden nicht verlassen. Jesus, der Gegensätze zusammenkam. Kennt ihr wirklich in Korinth die Gnade Gottes? Ich höre so ein bisschen heraus beim Apostel Paulus, wenn er sagt, ihr kennt die Gnade Gottes. Heute Abend an unserem Tisch hat der Bruder Wörz mich gefragt, ob das Konjunktiv oder Optativ oder Aussage ist, Wunschform. Er hat es in einer anderen Stelle gemeint. Ist das Frageform beim Apostel Paulus? Kennt ihr wirklich die Gnade? Wir werden gefragt. Wissen wir, worin die Gnade des Herrn Jesus besteht? Dass er uns der ohne Ende hebt und trägt, die in seinen Dienst sind. Das stimmt. Aber die eigentliche Gnade ist, dass er uns durch seine Armut reich macht. Das wird uns heute Abend ein wenig beschäftigen müssen. Aber jetzt lassen Sie mich zuerst noch einen kleinen Ausflug zur Ermunterung machen. Das Ganze ist ja ein Abschnitt aus 2. Korinther 8, 2. Korinther 9. Der Aufruf zu einer Spendensammlung, die Gemeinde in Korinth wird aufgerufen, die arme kleine Gemeinde wird aufgerufen, die noch ärmere Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Legt eine Spende beiseite, damit, wenn der Titus kommt, sie auch da liegt und es nicht ein Opfer der Armut ist, der Verlegenheit, sondern dass ein reichlicher Ausdruck eures Dankes ist. Der Apostel Paulus, der wählt hier ganz große Ausdrücke, ich prüfe eure Liebe, ob sie rechter Art ist. Wer da kärglich sät, wird kärglich ernten. Opferaufruf. In der Geschichte der Gemeinde des Herrn Jesus spielen Opferaufrufe eine große Rolle. Es gibt große Künstler in Opferaufrufen. Wilhelm Busch, der große Evangelist, konnte sagen, wenn du die Hälfte von dem gibst, Entschuldigung, wenn du das Doppelte von dem gibst, was du dir vorgenommen hast, gibst du die Hälfte von dem, was eigentlich Jesus von dir erwartet. Das gab immer ein gutes Opfer, gell? So die kleinen Scherze sind, wir wollen heute ein stilles Opfer einlegen, nur Scheine, das nicht klimpert. Die schönste Opfergeschichte ist von dem Berliner Hofprediger Kögel. Der wurde ins gesegnete Ravensberger Land eingeladen zu einem großen Missionsfest. Und da hat man gesagt, Herr Dr. Kögel, Sie übernehmen die Opferankündigung, Kollektenankündigung. Ja, da hat er gesagt, verehrte Superintendenten und leitende Pastoren, Prediger, es gibt in der Bibel ein wunderbares Wort, der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Wo steht's? Wer es nicht weiß, zahlt 20 Goldmark. Damals so Goldstückchen. Dann hat er gesagt, ich frage die Gemeindeverantwortlichen, die Kirchengemeinderäte. Wo steht's? Die Presbyter. Niemand hat's gewusst. 10 Goldmark einlegen. Jetzt frage ich euch Gemeindeglieder, wo steht das? Das wunderbare Wort. Der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Wusst, wer zahlt? 5 Mark. Es gab ein Riesenopfer. Nachher hat man unter den Bäumen, unter den Eichen Kaffee getrunken. Und da hat einer gesagt, einer von den Superintendenten, Herr Hofprediger Kögel, das war eine geniale Idee, aber sagen Sie uns, wo steht denn das Wort? Da hat er gesagt, ich weiß auch nicht. Schluss, im Fall Sie an diesen Scherz kommen, steht im Psalm 115. Merken Sie, Psalm 115. Der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Also, es gibt geniale Opferaufrufe. Und es könnte ja sein, dass der Apostel Paulus gesagt hat, Entschuldigung, ich prüfe eure Liebe, ob sie rechter Art ist. Denkt doch daran, was der Herr Jesus für uns geleistet hat. Und haltet eure Geldbeutel nicht zu dicht zu, sondern opfert auch etwas, so wie Jesus sein Leben und seine Herrlichkeit geopfert hat. War es so? Ich habe mich gefragt. Wenn Sie den Gesamtzusammenhang sehen, wie am Schluss von 2. Korinther 9 steht, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, dann wollte Paulus nicht auf die Spendenbereitschaft drücken, sondern deutlich machen, und wenn ihr einen 100-Euro-Schein gebt, vergesst nicht, das ist ein Kinkerlitzchen verglichen mit dem, was der Herr Jesus uns gegeben hat. Er wollte selbst unsere große Opferbereitschaft, wenn die Liebe rechter Art ist, verantwortungsvoll, dem Bewusstsein wehren, ach, jetzt habe ich was Gutes, Hilfreiches getan. Ich erwähne das, weil es wahrscheinlich bei Ihnen auch so ist, dass der Briefkasten seit 14 Tagen überquillt vor unverlangter Post, immer ein lieber Brief drin, manchmal sogar ein wunderbarer Vierfarbenkalender, Postkarten, aber auch eine Zahlkarte und ein tränenreicher Brief. Leider sind wir mit unserem Etat erst bei der Hälfte des Erwarteten angekommen und vielleicht könnten Sie, so sagt der Paulus nicht, sondern vergesst nicht, über eurem Opfer, das notwendig ist, das Reich Gottes braucht auch Finanzen, vergesst nicht, dass der Herr Jesus viel mehr für uns getan hat. So sehe ich den Zusammenhang dieses großen Wortes. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Wir wissen es, und es wird uns jetzt in der Christfestzeit immer wieder dargestellt, dass Jesus die Herrlichkeit, die unvorstellbare Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hat und in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Unser armes Fleisch, in unser anfälligen Körper, den kennen Sie doch. Beim Schmerz ist jetzt auch was mit meiner Hüfte und nachts ist mein Puls unregel. Das arme Fleisch und Blut. Es fängt oben am Kopf an, ich hatte früher wunderbare Haare, gell? Heute habe ich bloß noch Haut. Armes Fleisch und Blut. Wie konnte ich früher rennen, joggen und jetzt wollen meine Knie nicht mehr. Armes Fleisch und Blut. Der Herr Jesus hat sich einer Geburt ausgesetzt. Meine Frau sagt immer von den 4 Geburten ihrer Kinder, es war jedes Mal ein Kampf, entweder ich oder du, auf Tod und Leben. So ist der Herr Jesus in die Welt gekommen, wie wir als kleine Säuglinge. Wozu? Dass wir Mitleid haben. Bei vielen Theologen hat sich die Sprachregelung eingeschliffen. Er hat sich mit uns identifiziert. Er ist einer geworden wie wir, er, der so anders ist als wir. Ach, na, das ist bloß die halbe Miete. Sondern wir sollen uns mit ihm identifizieren können. Er soll uns nicht fremd bleiben. Martin Luther hat das in seinen wunderbaren Liedern und freut euch, lieben Christen, gemein und lasst uns fröhlich springen, so wunderbar gesagt, er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist da zu erbarmen. fahr hin, meines Herzens werte Kron und seil das Heil dem Armen, im Singular, in der Einzahl, mir Arm, und rett ihn aus der Sündennot, erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Und lass ihn mit dir leben. Dass der Herr Jesus uns arme Säcke mit sich leben lässt, dazu ist er in der Welt gekommen, damit wir das begreifen. Nicht bloß, dass er sich mit uns identifiziert, sondern dass wir ein Zutrauen zu ihm haben, zu dem Jesus, der Hunger kannte, dem auf dem Grab von Bethanien die Augen übergingen über dem Schmerz um seinen Freund Lazarus, dem es noch viel schlechter ging als unseren Flüchtlingen und Neubürgern. Er hatte nicht da, sein Haupt hinlegte. Füchse haben Gruben, Vögel und im Himmel Nester. Aber das Menschensohn hat nicht da, sein Haupt hinlegt. Schon als Kind nicht bloß in Bethlehem, in dieser Notunterkunft der Karawanserei, wo man ihn, den Jesus, in die Krippe legen musste, sondern nachher trachtet der Herodes ihm nach dem Leben. Er hat keinen Platz auf dieser Erde. Und als Josef mit der Maria und dem Jesuskind zurückkommen aus Ägypten nach den Jahren der Vertreibung und der Flucht, nein, du kannst nicht hier in Judäa bleiben, wo eigentlich eure Heimat ist. Ihr müsst nach Nazareth gehen, wo nichts Territorium vom Herodes ist, wo ihr noch mal gefährdet seid. Flüchtig. Ohne Habe, es dienten ihm etliche Frauen mit ihrer Habe. Und bei der Speisung der 5000, wenn Jesus Hungernde speisen will, da sagt er nicht seinen Jüngern, jetzt öffnet mal unsere Rucksäcke, sondern gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben nichts. Aber hier ist ein junger Bursch, der hat einen Brotbeutel dabei mit 5 Brötchen und 2 Sardinen. Noch nicht mal der Wüste etwas gehabt, die Armut Jesu. Bei der Darstellung im Tempel, ich möchte Sie mal auf die Spur setzen, wie oft das uns da, die Maria und der Josef bringen als Opfer bei der Darstellung im Tempel, dankbar gegen Gott für den Erstgeborenen, wird sonst ein Kalb geopfert, ein Stier, Arme dürfen auch 2 Turteltauben bringen. Sie gehörten zu den ärmsten Leuten, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Aber das alles wird noch übertroffen durch die Armut des Herrn Jesus am Kreuz. Als sich keine Stimme für ihn regte im Prozess, keine Hand regte für Jesus. Sogar der Landesherr Herodes, der eigentlich für ihn zuständig war, ihn wieder zu Pilatus zurückschickte. Keine Zuständigkeit. Dann hat Jesus am Kreuz gebetet. Vorher hat nur der Mob von Jerusalem, die Frauen, die am Straßenrand waren, geweint über diesem Schreckensbild. Dieses armen, armen, erniedrigten Jesus. Und als Jesus am Kreuz hing, hat er gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Sie das einmal lesen, er hat in Psalm 22 gebetet, aber das wissen Sie. Bloß lesen Sie es noch einmal. Ich schreie, meine Hilfe ist ferne. Ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ich bin ein Spott der Leute. Verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Hat er Gefallen an ihm? Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Und dann vielleicht das Erschütterndste. Vers 16. Du legst mich in des Todes Staub. Das steht doch dahinter, in dem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon im Garten Gethsemane, Vater, ist's nötig, dass ich diesen Kelch trinke. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Der Herr Jesus, elementar in kreatürlich körperlichen Ängsten und beladen mit der ganzen Last unserer Schuld, für die er Verantwortung übernommen hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Es war, wie wenn all das Böse in unserer Welt, alle Lüge, alle Gemeinheit, alle Entartung materialisiert auf Jesus gelegt wäre. Du legst mich in des Todes Staub. Bis heute spotten viele Menschen, nicht bloß damals unter dem Kreuz, wie es in Psalm 22 angesagt war, sondern bis in die Christenheit hinein geht ja heute die Diskussion, wozu denn war denn das nötig? Das hat doch Gott nicht gewollt. Gott steht doch nicht auf Blut. Gott ist doch kein Sadist. Was sollte denn dazu sein, wenn Gott seinen Sohn in diese schreckliche Armut hineingibt? Es hat ja noch die Emmausjünger am Ostermorgen umgetrieben. Er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten. Und wir hofften, er sollte Israel erlösen. Aber es ist aus. Wozu das? Es ist gut, dass uns das Neue Testament deutlich macht, dass selbst Jünger des Herrn Jesus sagen, hat denn Gott sich nicht für seinen Sohn eingesetzt? Konnte er das nicht verhindern? Oder ist das alles bloß eine Täuschung, dass er der Sohn Gottes ist? Und das alles, obwohl Jesus mit den eindrücklichsten Bildern und Aussagen seinen Jüngern vorhergesagt hat, wozu sein Sterben gut ist. Darf ich Sie ein paar Dinge erinnern? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, sich zersetzt, in nichts, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht. Großartiges Wort. Der Menschensohn ist der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin ein guter Hirte, der sich einsetzt für die bedrohten, gefährdeten Schafe, der sie zusammenhält. Wie der Freund, so steht es im Johannesevangelium. Ihr seid meine Freunde. Niemand hat keine größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Lauter Hinweise. Mein Sterben hat einen Sinn, von Gott geplant. Ich verstehe gar nicht, wie heute kluge Theologen immer wieder sagen können, ach, das sind Erfindungen des Mittelalters, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Nein, es geht von Jesaja 53 an durch. Der Plan Gottes, bloß wird uns in der Bibel deutlich gemacht, selbst die Jünger Jesu, die 3 Jahre mit ihm waren, denen Jesus erklärt hat, wozu sein Sterben gut ist, waren wie vernagelt. Das liegt an unserer menschlichen Art, dass das nicht in unser Gehirn hineingehen will. Weil es so ungewöhnlich ist. Paulus spricht immer wieder davon, das Geheimnis Gottes. Die Torheit Gottes ist weiser, ist klüger, als wir Menschen sind. Das, was wir als Dummheit ansehen, 1. Korinther 2, ist voll von göttlicher Weisheit. Jetzt nochmal 3 Hinweise von Jesus. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben für viele zur Erlösung. Zweiter Hinweis. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, bei dem die Experten sagen, der ist zu nichts zu gebrauchen, weg auf die Schutthalde, so wie man es mit Jesus gemacht hat. Wenn wir einen nicht brauchen, dann den. Weg mit ihm. den hat Gott zum Eckstein gemacht. Da hat Gott etwas gemacht. Die Passion des Herrn Jesus hat eine Aktion Gottes ausgelöst. Drittes Wort. Nehmet hin und trinket. Das ist der neue Bund in meinem Blut. So wie der erste Bund Gottes mit seinem Volk Israel geschlossen war, da war es zur Garantie, dass ihr das Volk Gottes hineingenommen seid in den Bund mit dem lebendigen Gott, als Mose vom Opferblut nahm und es über das Volk sprengte. Und jeder, der von so einem Blutstropfen getroffen war, wusste, ich gehöre dazu. Ich bin nicht bloß ein kleiner Erdenbürger, sondern ich bin ein Bundesgenosse Gottes. Und jetzt sagt Jesus, ich möchte nicht mehr mit, ich gebe mein Blut für das Leben, aber ihr dürft den Wein trinken aus dem Kelch. Und wenn ihr es trinkt, dürft ihr wissen, der neue Bund ist geschlossen. Dieser Kelch, den ihr trinkt, soll euch ein Zeichen sein, wo ihr vergewissert seid, der Bund Gottes besteht mit euch, die ihr jetzt trinkt. Der Herr Jesus hat Hinweise gegeben, wozu das ist, wozu seine große Armut, unvorstellbare Armut. Du legst mich in des Todes Staub und keiner ist mehr da, der sich für mich einsetzt. Seine Jünger verließen ihn alle. Sein Kleid wird zerteilt in vier Teile. Nein, sie würfeln drum, damit es nicht zerteilt wird. Die grenzenlose Armut des Herrn Jesus, ausgelacht von dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wird, ausgelacht von den hohen Priestern vom frommen Volk Israels. Die Armut Jesu, wozu? Jetzt wird es aktuell für jeden von uns. Damit es für mich und für Sie Erlösung gibt. Dass Sie sagen können, Herr Jesus, wenn dein Sterben dafür gut ist, erlöse mich von meiner Selbstsucht. Erlöse mich von meinem Geld, dass ich dauernd die Sorge habe, ob auch meine Rente reichen wird. Erlöse mich, du bist der Erlöser. Erlöse mich von meinem Jetzer, der mich überkommt. Erlöse mich von meinem Neid. Erlöse mich von der Streitsucht. Ich weiß nicht, was bei Ihnen ist. Der große amerikanische Schriftsteller John Updike hat einmal gesagt, es ist eigentlich nicht einzusehen, warum immer nur in schummrigen Kirchen, hinter dicken Kirchenmauern davon gesprochen wird, dass es Erlösung bei Jesus gibt. Ihr müsstet das hinausschreien in eine Welt von erlösungsbedürftigen Menschen. Wenn Sie Menschen fragen, wie geht's Ihnen, dann sagen Sie, ja, schon recht, wie geht's Ihnen eigentlich? Dann weiß ich, dass ich eigentlich mindestens 45 Minuten brauche, bloß um zuzuhören. Wenn Menschen uns sagen, wie es ihnen eigentlich geht. Und wenn ich dann frage, ist bloß einmal vorgekommen, wenn ich gefragt habe, darf ich mit Ihnen beten, dass eine junge Frau sagte, nein, ich lege keinen Wert auf. Aber Landräte und Abgeordnete, Oberbürgermeister und einfache Leute haben gesagt, ja, bitte. Dazu ist Jesus in die Armut gegangen, dass wir durch seine Armut reich werden, damit wir darauf pochen, Herr Jesus, vom Vater festgelegt, du bist der Erlöser, erlöse mich. Bis hin zur letzten Not, dass wir aus dem Todesgrauen erlöst werden und heimfinden. Die Gewissheit, ich darf heimkommen zu meinem Herrn. Ich darf gerade zwei Schwerstkranke begleiten, ist mir schwer gefallen, so gern ich hierher gekommen bin. Aber von denen wegzugehen, ich habe vorher noch mal telefoniert. Einer, der beinahe am Ersticken ist, sagt, ich möchte heim zu meinem Heiland. Ist Erlösung. Wenn einer nicht sagt, ich möchte nicht sterben, sondern ich möchte heim zum Herrn Jesus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, das ein Fundament gibt für unser Leben. Da vor 3 Wochen, als ich hier war, habe ich die Geschichte erzählt, Wir haben ja das schöne Lied, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Gedichtet von Gottlieb Lachenmann, der war Musikdirektor in Reutlingen, hat die Stadtkapelle geleitet im letzten Jahrhundert. So richtig Tschingterassa, bum bum. Und dann hat Jesus ihn gefunden im verhältnismäßig hohen Alter. Und dann hat er über 1000 Lieder gedichtet und komponiert. Aber das Wichtigste war, wir haben einen Felsen. Hedwig von Redern hat dann ihre Verse 2 bis 5 dazu gedichtet. Aber die Vers 1 kommt von dem Lachenmann. Auch die Melodie, die ist noch ein bisschen Marschmusik. Wir haben einen Felsen. 4/4 Takt, gell? Also, aber sein Herz war glücklich, dass aus seinem Musikfesttrubel, wir haben Felsen. Seitdem Jesus in der Armut war, gibt es für mein Leben ein Fundament, das unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Der Apostel Paulus benutzt ja das Bild vom Eckstein für die Gemeinde. Ich hoffe, dass Sie zu Hause sein dürfen in einer richtigen Gemeinde, wo es nicht bloß darum geht, um den Streit, wir singen zu wenig alte Lieder und zu viel neue, wo so viel Streit ist, ob die Predigt zu lang oder zu kurz ist, sondern bloß die Frage ist, ist bei uns Jesus der Eckstein, ist er das Wichtigste? Oder ist unser Wohlbefinden das Wichtigste, die Musik, die Dauer des Gottesdienstes, die Gags? Der Apostel Paulus sagt, die Gemeinde in ihrer Vielfalt ist gegründet auf den Eckstein Jesus. Wir wären doch in unseren Gemeinden längst auseinandergelaufen. Wir sind so verschieden, dass wir einander verrückt werden könnten, wenn uns nicht gemeinsam Jesus, der Eckstein, wichtig ist. Hat Jesus in Kraft gesetzt für unsere armseligen Gemeinden. Und er hat in Kraft gesetzt, dass Sie und ich ein Bundesgenosse des ewigen Gottes und seines Sohnes Jesus werden dürften. Sie hat unser Leben etwas Besonderes, wenn wir Verwandtschaft entdecken. Bei Enkeln und Großneffen. Ach, der lächelt jetzt gerade, wie die Tante Anna gelächelt hat, gell? Dass da Verbindungen durchgehen, Verbundenheiten. Aber noch viel größer ist die Verbundenheit, die der Herr Jesus durch seine Armut uns erkauft hat. Dass Sie jetzt, setzen Sie Ihren Namen ein, ein Bundesgenosse des ewigen Gottes sein dürfen. Angenommen, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das gilt, weil der Herr Jesus durch seine Armut das erkauft hat. Der Prälat Römer, der ein Segensmann war in Württemberg, 1919 gestorben ist, schon lange her, großer Prediger in der Stuttgarter Stiftskirche, hat einmal in einer Karfreitagpredigt gesagt, ich werde mein Leben lang nie verstehen, wie das funktionieren soll, dass Jesus in seiner Armut für mich gestorben ist und dass ich jetzt ganz zu ihm in Ewigkeit gehören darf, wie das funktioniert, das werde ich nie verstehen. Aber ich will es einfach für mich jetzt gelten lassen. Und das wünschte ich mir, dass wir von dieser Weihnachtszeit auch mitnehmen. Er ist auf Erden gekommen, arm, dass er ewig sich unser erbarm und in dem Himmel mache reich. Ich will es einfach gelten lassen. Herr Jesus, danke. Danke, dass du in die Armut gegangen bist, damit wir durch die Erlösung, durch den neuen Bund, durch das Fundament, das du bist, reich werden, dass es Frucht geben kann auch in unserem Leben, die du wirkst, weil du dein Leben hingegeben hast. Jetzt gib, dass wir nicht wie alle Welt reich werden wollen durch Glück und Bewahrung und Gesundheit. Wir danken dir dafür, wenn du uns das alles schenkst. Aber lass uns noch mehr verlangend werden danach, dass wir dorthin kommen, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen. Herr, dass es diesem Jauchzen entgegengeht. Amen.